Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Hallo zu dieser neuen Folge von Global gedacht. Christina und ich haben mit unserem Podcast-Team wieder ein neues Thema vorbereitet und dafür heute sogar zwei Gäste eingeladen. Carlotta und Max engagieren sich bei PFIF, die politische Freiwilligenvertretung internationaler Freiwilligendienste. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute Zeit für uns gefunden habt.
Hallo.
Hallo.
Masifunde ist eine von vielen Organisationen, die jedes Jahr junge Erwachsene ins Ausland entsendet, damit sie sich ein Jahr vor Ort engagieren können. Nicht nur vom globalen Norden in den globalen Süden, es kommen auch Freiwillige aus Südafrika nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Damit gehört Masifunde zu Weltwärts, dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst des Deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das ist jetzt ein ziemlich langer Name, dafür gibt es auch eine Abkürzung, das BMZ. Und damit trägt Masifunde zusammen mit Weltwärts einen Teil zur deutschen Entwicklungszusammenarbeit bei.
Genau, so viel zur Einleitung oder Einführung in das Thema. Jetzt kommen wir aber auch direkt zu unseren Gästen. Erzählt doch beide mal, wer ihr seid, welche Freiwilligendienste ihr gemacht habt und gerne auch wo und seit wann ihr bei PFIF aktiv seid.
Ich bin Carlotta, ich habe meinen Freiwilligendienst in 2015-2016 in Tansania, in eine Stadt, das Tanga heißt, mit der Entsenderorganisation Kolping. Und ja, in PFIF bin ich seit 2019 aktiv, seit ich als Freiwilligenvertreterin fürs Programmsteuerungsausschuss von Weltwärts gewählt wurde.
Ja, hi, ich bin Max. Ich war mit Weltwärts im Jahr 2016-2017 unterwegs und zwar in Chile und habe dort in einer Einrichtung gearbeitet. Das war ein Projekt, was sich speziell an Kinder gerichtet hat, vor allem an Schulkinder. Und diese konnten dann nach der Schule meistens zu uns ins Projekt kommen. Und dort haben wir dann mit den Kindern viele Projekte gemacht. Wir haben Hausaufgaben gemacht, Nachhilfe, Ausflüge, ganz viel und ein bisschen Bildungsarbeit. Alles mit dem thematischen Fokus auf die Rechte der Kinder. Bei PFIF bin ich dann seit 2018 aktiv und mache bei der PFIF vor allem sehr viel interne Organisation, bisschen Bildungsarbeit und auch Öffentlichkeitsarbeit. Das sind so meine thematischen Schwerpunkte, die ich dort mache.
Okay, cool. Und warum genau habt ihr euch nach eurer Auslandserfahrung dann dafür entschieden, euch bei PFIF zu engagieren? Max, vielleicht willst du gerade weitermachen und dann kann Carlotta auch nochmal erzählen, warum, was sie angetrieben hat.
Ja, sehr gerne. Also bei mir war es ein sehr persönlicher Grund. Ich bin zurückgekommen und hatte das Gefühl, dass ich zwar sehr viel gelernt habe, aber ich hatte auch das Gefühl, dass Weltwärts noch nicht das erreicht hat, was es erreichen könnte. Also dass noch viel Potenzial nach oben war. Und ich wollte dieses Programm halt mitgestalten sozusagen. Und ich finde das Programm an sich sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr gut und auch super interessant. Vor allem für junge Menschen, die gerade nach der Schule rauskommen und noch nicht wissen, was sie machen sollen. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie kann ich da noch was einbringen und kann auch ein bisschen mitarbeiten. Und da hatte ich vor allem Lust, das halt mitzumachen. Und dafür war natürlich PFIF der perfekte Anlaufpunkt, weil die Interessen dann der ehemaligen Freiwilligen vertreten werden und wir auch das Programm mitgestalten können.
Und bei mir war das eher... Ich habe nach meinem Freiwilligendienst angefangen zu studieren, Politik und internationale Beziehungen. Und da habe ich angefangen, mehr kritisch über die Freiwilligendienste nachzudenken und habe mich auch ausbilden lassen im Thema Antirassismus und alles im Kontext von Weltwärts und auch mit Entsenderorganisationen und so. Und ich wurde dann eingeladen, um einen Workshop zu machen, um Alumni-Engagement für die deutsch-afrikanische Jugendaustauschkonferenz in Bonn. Und da habe ich halt viel mit Menschen aus Engagement Global und das BMZ zu tun gehabt. Und ich habe mit denen geredet und sie haben mir dann von PFIF erzählt. Und da war es auch der Zufall, dass Wahlen den Aufruf für Kandidaturen bei PFIF war. Und ich dachte, dass es eine gute Möglichkeit ist, um die kritischen Aspekte, die ich im Programm sehe, aufzubessern und ein besseres Programm zu machen, wenn ich mich direkt dann in den Strukturen einbinde und von dort aus was versuche zu verändern.
Ja, cool, dass ihr jetzt schon so eure persönlichen Erfahrungen und Einstellungen mit uns geteilt habt. Danke schon mal dafür. Könnt ihr vielleicht noch kurz was dazu erzählen, wie Pfiff entstanden ist und warum? Und Max, du hast es eben schon mal so kurz angerissen, aber vielleicht auch im Zusammenhang damit, was ihr als Team eigentlich konkret macht.
Genau, also Pfiff, die gibt es jetzt seit fast genau 10 Jahren schon. Und Pfiff ist entstanden aus einer Initiative von eben auch zurückgekehrten Freiwilligen, die sich auf der Und-Jetzt-Konferenz zusammengeschlossen haben und quasi den Plan geschmiedet haben, dass sie sich zusammensetzen, um eben auch dieses Weltwärtsprogramm mitzugestalten. Die Und-Jetzt-Konferenz, kurze Erklärung, das ist eine Konferenz, die jedes Jahr stattfindet, für ein Wochenende, glaube ich, wo es viele Angebote gibt und viele Workshops. Und dort haben sich dann eben einige zusammengefunden und haben die Pfiff gegründet. Und so ist nach und nach ist die Pfiff größer geworden. Und dann kam es zum Austausch mit dem BMZ, beziehungsweise mit Engagement Global. Und dann wurde eben besprochen, dass das Pfiff als Vertretung der Freiwilligen auch einen Platz kriegen kann im PSA, in dem Programmsteuerungsausschuss, wo Carlotta jetzt auch drin sitzt. Und so hat sich dann die Pfiff nach und nach entwickelt und ist immer größer geworden. Was wir jetzt vor allem machen, ist verschieden. Also wir haben verschiedene Schwerpunkte, Arbeitsschwerpunkte sozusagen, in denen wir arbeiten. Zum einen ist natürlich die Vertretung der Interessen der Freiwilligen, das ist ganz klar quasi Priorität Nummer eins. Das passiert vor allem in der Arbeit, die wir im PSA machen, dort wo Carlotta sitzt und noch ein weiterer Freiwilligenvertreter. Aber gleichzeitig sind wir auch viel unterwegs im Bereich der politischen Bildungsarbeit. Wir bieten Workshops an, da hatten wir jetzt im Sommer eine super coole Workshop-Reihe zum Thema Meine kulturelle Brille. So hieß die. Wir sind vertreten auf den Seminaren der Weltwärtsfreiwilligen, vor allem auf den Rückkehrseminaren und bieten dort Einheiten an zum Thema Rückkehrengagement, aber auch zum Thema Rassismus und Postkolonialismus. Das heißt, wir sind sowohl in dem Kosmos weltwärts im Programm vertreten, aber machen auch außerhalb dessen viel politische Bildungsarbeit und engagieren uns auf Seminaren.
Kurze Nachfrage dazu, habe ich dich richtig verstanden? Also sind bei Pfiff ausschließlich Leute, die auch selber dann Freiwilligendienste gemacht haben, oder sind bei euch teilweise auch Incoming-Freiwillige vertreten?
Bei uns sowohl als auch. Der Großteil sind natürlich jetzt momentan Leute, die weltwärts, also Rückkehrer sind. Wir sind aber auch, oder wir haben auch Incoming-Freiwillige bei uns. Der Teil ist allerdings noch relativ klein. Also das ist ja, wir haben jetzt zwei Incoming-Freiwillige, die relativ oft bei uns dabei sind. Aber der Großteil sind ehemalige zurückgekehrte Weltwärtsfreiwillige aus der Nord-Süd-Komponente. Also Deutsche, die dann ins Ausland gegangen sind und zurückgekehrt sind.
Okay, das klingt schon echt interessant, was ihr da alles so macht, auch sehr umfangreich. Gibt es denn unter euren Mitgliedern so, ich sag mal, klassische Freiwilligendienstländer, die sich in der Organisation abzeichnen? Also Länder, in denen ganz viele waren oder Teile der Welt, in denen ganz viele waren und manche, in denen weniger waren, oder auch generell unter den euren Erfahrungen mit weltwärts, gibt es da so Länder, in die es viele zieht und vielleicht Länder, in die es weniger Freiwillige zieht?
Also in Pfiff sind wir eigentlich ganz gut verteilt. Also es gibt schon, sagen wir, klassische Freiwilligendienstländer, die schon repräsentativer vertreten sind in der Organisation. Zum Beispiel von Tansania haben wir zwei, in Indien haben wir auch zwei, von Chile haben wir auch zwei. Aber ich denke, wir sind schon eigentlich zumindest in den Kontinenten her vertreten. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir auch nur zu, wie viele sind wir, 10 oder von 10 bis 15 Mitglieder, ist es eigentlich ganz gut verteilt. Also wir erneuern uns eigentlich immer wieder. Also es kommen immer neue Leute zu Pfiff. Es gehen dann diejenigen, die, wir haben zuletzt zwei Mitglieder verabschiedet, die schon 10 Jahre in Pfiff waren. Die haben seinen Freiwilligendienst 2011, 12 gemacht. Und jetzt bin ich die Älteste, die den Freiwilligendienst in 2015, 16 gemacht hat. Deshalb ist es sehr wandelbar, was die Freiwilligenvertretung angeht.
Ist ja echt spannend, dass ihr da so breit aufgestellt seid. In unserer letzten Folge im Podcast haben wir schon so über Entwicklungszusammenarbeit generell gesprochen. Was würdet ihr denn sagen, inwiefern sind denn Freiwilligendienste Teil von Entwicklungszusammenarbeit?
Tja, gute und schwierige Frage natürlich. Du hast jetzt gesagt, Teil von Entwicklungszusammenarbeit. Und ich denke, Teil von Entwicklungszusammenarbeit sind sie schon irgendwo. Die Frage, die euch natürlich oft gestellt ist oder aufgestellt wird, sind Freiwilligendienste Entwicklungszusammenarbeit oder auch ist weltwärts Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ja, wird oft gestellt, weil ja weltweit auch vom BMZ quasi in Auftrag gegeben wird und von Engagement Global koordiniert wird. Und natürlich ist es, wenn man jetzt diese klassische Entwicklungszusammenarbeit-Definition anwendet, die auch darauf abzielt, eine politische Entwicklung oder wirtschaftliche Entwicklung, dann sind Freiwilligendienste natürlich irgendwo nicht Entwicklungszusammenarbeit. Was aber bei Weltwärts ganz wichtig ist zu verstehen, dass Weltwärts eher als Lerndienst verstanden wird. Und wenn man Entwicklung als in diesem Kosmos versteht, auch als persönliche Entwicklung, als Lernentwicklung, dann ist natürlich da irgendwo auch eine Entwicklung da. Also, wie gesagt, es ist eine schwierige Frage. Es ist immer so ein bisschen, welche Definition wendet man dann an. Aber wenn man, wie gesagt, auf die persönliche Entwicklungsdefinition geht, dann kann man dort auch von Entwicklung sprechen. Aber ja, immer schwierig.
Ja, das Stichwort persönliche Lernentwicklung ist eigentlich auch schon was, was uns zur nächsten Frage führt. Denn oft wird ja gesagt, dass so ein Freiwilligendienst vor allem bei den Freiwilligen eine eben persönliche Entwicklung anstößt und damit der Gewinn vor allem bei Freiwilligen liegt. Das wird ja öfter mal so kritisiert an Freiwilligendienste. Seht ihr aber auch, dass da wirklich ein Gewinn bei den Menschen vor Ort liegt und wie sinnvoll findet ihr generell Freiwilligendienste für die Gastländer des globalen Südens?
Wir sehen das eher als eine Art interkultureller Austausch, in dem wir mit diesen Lerndiensten, was versucht wird, ist auch eigentlich ungleiche Machtstrukturen entgegenzuwirken, also Stereotype abbauen, typische Rollen gegen Rassismus was zu machen. Und das sind Sachen, die natürlich in den Freiwilligendiensten, es gibt strukturelle Komponenten, wie beispielsweise, dass es mehr Freiwillige aus Deutschland in den globalen Süden entsendet werden, als Leute von dem globalen Süden nach Deutschland kommen, das ausgebaut werden muss oder sollte. Und ja, aber im Ganzen, also dass die Theorie, die Idee von Weltwärts ist schon, dass man in diesen Austausch kommt, dass zum Beispiel jemanden, der von Deutschland einen Freiwilligendienst in einem afrikanischen Land macht, wenn er dann wieder zurückkommt, sich engagiert, weiter halt für oder gegen Rassismus, gegen Stereotypen kämpft. Das sind Sachen, die wir eher für den Ausbau einer globaleren Welt sehen. Also natürlich sind, wenn wir jetzt versuchen, über stärkere Auswirkungen zu reden, wie finanzielle Stärke oder ob der Freiwillige zum finanzielle Entwicklung des Landes was beibringt, dann ja, ist das eine andere Perspektive, die wir worüber wir diskutieren könnten, wo man sagen könnte, okay, das macht der Freiwillige nicht. Also die Länder bekommen jetzt nicht finanziell einen großen Vorteil davon, dass Freiwillige da sind. Aber es stimmt auch, dass jetzt Strukturen in den Partnerländern aufgebaut worden sind, dass auch viele Arbeitsplätze daran hängen oder davon abhängen. Und dass es schon in eine softe Weise oder eine kulturelle Weise schon einen Beitrag zu einer globaleren Gesellschaft leistet.
Du hast jetzt schon den Beitrag angesprochen, den die Freiwilligen in dem Land leisten. Wie steht ihr denn dazu, dass Jugendliche, die ja meistens so um die 18 sind und meistens gerade erst aus der Schule rausgekommen sind, auch Tätigkeiten übernehmen, wie zum Beispiel in einer Schule zu unterrichten, für die sie noch gar keine Qualifikation hier haben? Würdet ihr denn vielleicht so aus euren Erfahrungen oder aus den Erfahrungen von FIF auch sagen, dass es Arten von Freiwilligendiensten oder Arten von Einsatzstellen und Tätigkeiten gibt, die sich besser eignen als andere?
Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das ganz klar vorkommt, dass Freiwillige Stellen übernehmen, für die sie absolut nicht qualifiziert sind, beziehungsweise diese auch nicht übernehmen sollten. Dazu muss man sagen, dass in den Richtlinien von Weltwärts das auch klar angesprochen wird und da gesagt wird, dass das nicht passieren soll. Das ist natürlich immer schwierig, wie das dann überprüft wird und wie dann das Monitoring dahinter aussieht. Aber es stimmt schon, dass das hat immer einen kleinen Beigeschmack, wenn natürlich ja, unausgebildete junge AbiturientInnen dann irgendwie in den Landesklubaren Südens gehen und dort halt quasi dann eine ganze Klasse unterrichten sollen, also Klassenlehrer werden. Das stimmt schon. Und es gibt daher, ja, bis auf deine Frage zurückzukommen, es gibt halt, wie gesagt, auf andere Projekte, die halt darauf abzielen, dass die Freiwilligen halt auch eingebunden werden in Arbeitsstrukturen und eben nicht ein Lehrer oder eine Lehrerin werden sollen, wie es halt bei manchen vorkommt.
ohne zu vergessen, dass es auch weltweit Einsatzstellen gibt für Menschen mit Berufsausbildung, die dann auch, was sie gelernt haben, dort einsetzen können. Also es ist nicht so, dass alle, die weltweit machen, unqualifiziert sind. Es gibt auch Stellen, die für, oder weltweit kann man ja bis zu 27. Lebensjahr machen. Das heißt, das sind auch Menschen, die schon studiert haben, die das machen und auch deren Wissen beitragen können. Aber wenn also die erste Idee von weltweit, dass diesen als Lerndienst zu sehen, setzt auch nicht voraus, dass man eine Berufsausbildung oder ein Studium gemacht hat, um das zu machen. Und wie gesagt, wie Max schon gesagt hat, das steht auch in den Richtlinien von weltweit, dass man nicht Arbeitsstellen nehmen soll oder ja, kann. Oder dass man auch ja, kein Klassenlehrer sein soll, wenn man mit 18 gerade Abitur gemacht hat und zur Schule geht, um Englisch zu unterrichten. Das passiert, aber das sollte auf jeden Fall nicht der Fall sein. Und es ist auch ein bisschen schwer, das zu verbieten, wenn man sagt, okay, man geht in eine Schule, an denen es sowieso Fachkraftmangel gibt und dann kommt eine Person und die diese Arbeit machen könnte, vielleicht jetzt nicht perfekt, aber ja, also wie Max schon gesagt hat, es ist ein bisschen schwer, das nachzuprüfen und alles.
Carlotta, du hast jetzt auch schon erwähnt, dass man bis zum Alter von 27 an weltweit teilnehmen kann, aber ein Großteil sind ja schon die nach dem Abitur und damit ja auch aus einer relativ privilegierten Gruppe der deutschen Gesellschaft in die Länder des globalen Südens gehen. Inwiefern gibt es denn vielleicht aber auch Förderung oder vielleicht auch Werbekampagnen, dass auch andere Gruppen ins Ausland geschickt werden? Also vielleicht junge Erwachsene mit weniger wohlhabenden Familien oder ohne Abitur oder auch mit einer Migrationsgeschichte?
Also weltweit ist dabei eigentlich von alle freiwilligen Programme, die es in Deutschland gibt, oder ich würde sogar mich trauen, Europa zu sagen, schon ganz weit vorne im Sinne, natürlich, es ist repräsentativ, also es ist nicht repräsentativ, aber es wird viel in Inklusions- und Diversitätsarbeit geleistet. Es gibt eine vom PSA, also Programmsteuerungsausschuss von weltweit mandatierte AG, die sich nur damit beschäftigt. Es gibt ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Behinderung, die Menschen mit Behinderung dabei beratet, aber auch Entsenderorganisationen unterstützt, wenn eine Person mit einer Behinderung sich bei denen bewirbt und ins Ausland gehen möchte. Und es wird auch Zielgruppenansprache gemacht. Also es ist tatsächlich so, dass am meisten, also es gibt da eine Studie, die das von BMZ finanzierte Studie, die das sagt, dass die meisten weltweit freiwillige Frauen aus akademischen Familien sind, die Abitur gemacht haben und ich glaube noch eine katholische Konfession haben oder christliche Konfession haben. Die sind überrepräsentiert, aber es gibt sehr viele strukturelle Hürden, die jetzt nicht nur den Weltwärtsprogramm betreffen, dass andere Personen oder unterrepräsentierte Personengruppen nicht oder daran hindert, an dem Programm teilzunehmen. Aber ich glaube, weltweit ist ein Programm, dessen bewusst ist und auch versucht, das zu ändern. Und auch von staatlicher Seite, von Trägerseite, via Freiwilligenvertretung versuchen, das auch zu fördern. Aber es gibt viele strukturelle Hürden, die noch abgebaut werden müssen.
Zum Thema Werbekampagnen hattest du ja gefragt. Carlotta hat ja schon klar gemacht, dass sich weltweit da sehr, sehr bewusst ist über diese Zusammenhänge. Und deswegen gab es auch oder gibt es jetzt seit 2-3 Monaten, vielleicht schon ein bisschen länger, auch eine neue große Werbekampagne, wo genau diese Gruppen angesprochen werden. Ne? Also nicht nur die AbiturientInnen, sondern eben auch Leute, die eine Berufsausbildung haben, die eventuell auch schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und danach nochmal in höherem Alter, also 25 und plus, nochmal weltweit gehen wollen. Oder auch Menschen, die aus einem Haushalt mit Migrationshintergrund kommen oder ähnlichem. Also dass dieser Anteil auch gefördert wird. Dafür gibt es jetzt auch eine bessere Zielgruppenansprache, die eben auch beworben wird.
Jetzt haben wir schon so viel über Freiwilligendienste gesprochen. Vielleicht mal ganz generell, könnt ihr denn vielleicht unseren HörerInnen einen Einblick geben, wie so ein Freiwilligendienst abläuft und welche Bedeutung auch so Vor- und Nachbereitung der Freiwilligendienste haben?
Also den kompletten Ablauf meinst du?
Ja, so kurz einfach mal anreißen, wie sowas abläuft, vielleicht von Bewerbung quasi bis Nachbereitung. Okay.
Also Bewerbung läuft ganz regulär übers Internet. wo man sich bewirbt bei einer Entsenderorganisation oder einem Projekt. Die Entsenderorganisation lädt einen dann zu einem sogenannten Auswahlseminar ein. Dieses Auswahlseminar findet in der Regel ein halbes Jahr vor der Ausreise statt und geht so 2 bis 3 Tage lang, also ein klassisches Wochenende. Dort werden dann nochmal alle Projekte vorgestellt und man kann sich nochmal umentscheiden in ein anderes Projekt, wenn man möchte. Dann ein paar Wochen später wird die Auswahl getroffen von Seiten der Entsenderorganisation. Also die sagt dann oder verteilt dann quasi die Zu- und die Absagen. In der Regel bewerben sich mehr Freiwillige auf Projekte, als dann Plätze gibt. Deswegen gibt es, genau, wie gesagt, wird eine Auswahl getroffen, wer kriegt die Zusage und wer nicht. Dann so in der Regel in einem Zeitraum zwischen einem Monat und 2 Wochen vor Ausreise gibt es dann ein etwas längeres Vorbereitungsseminar. Das geht so zwischen 7 und 10 Tagen. Wo dann alle Freiwilligen zusammenkommen und wie gesagt auf ihren Dienst vorbereitet werden. In diesen Vorbereitungsseminaren wird dann sehr, sehr viel besprochen. Es geht um, zum einen Sprache wird ein bisschen behandelt, kulturelle Eigenschaften des Ziellandes oder der Zielkultur, also ganz, ganz viel darum, dass die Freiwilligen sehr gut vorbereitet werden und alles Organisatorische, Programmatische, was wichtig ist für den Aufenthalt dort. Dann, dann kommt es zur Ausreise. Man kommt in sein Projekt, in seinem Gastland und hat dort in der Regel noch eine Ansprechperson, die für einen zuständig ist. Nach einem halben Jahr oder in der Regel einem halben Jahr, zwischen 4 und 6 Monate, gibt es dann dort ein Zwischenseminar. Und dort treffen sich dann auch wieder alle Freiwilligen und besprechen, wie es ihnen geht, wie es funktioniert, ob etwas nicht funktioniert. Also nochmal so ein bisschen zur Überprüfung. Und dann nach der zweiten Jahreshälfte, wenn man wieder zurückgereist ist, gibt es dann das Rückkehrseminar, wo dann eben nochmal alles final besprochen wird und die ganze Auswertung des Weltwärtsdienstes erfolgt. Das ist in der Regel so 2 bis 4 Wochen nach Rückreise des Freiwilligen, immer unterschiedlich, je nach Entsenderorganisation.
Mhm. Und sprecht ihr dann in dem Vorbereitungsseminar auch ein bisschen darüber, mit welcher Einstellung Freiwillige an den Freiwilligendienst rangehen sollten? Also ja, mit welchen Erwartungen und Hoffnungen? Also auch im Hinblick auf den Impact, den Sie vielleicht sich vorstellen zu haben.
Ja, also das auf jeden Fall, das ist auch in den Richtlinien von Weltwärts, das soll auch in den Entsenderorganisationen, also von den Entsenderorganisationen an den Freiwilligen weitergegeben werden, dass es jetzt kein Hilfsdienst ist, dass man nicht in den globalen Süden geht, um Menschen zu helfen, dass Menschen nicht die Hilfe von 18-Jährigen brauchen, aber eher so mit einer Mentalität dahingehend, dass er offener ist, um zu lernen, um unsere Kultur dahin zu bringen und die Kultur von dort absolvieren. Also wirklich eher so mit der Idee Lerndienst und weniger so Hilfsdienst. Es werden auch rassismuskritische Einheiten gegeben, um zu versuchen, oder es ist auch schwer, weil es meistens auch jüngere Leute sind, die dahin gehen und die von Rassismus wahrscheinlich, also die meisten von Rassismus nicht betroffen sind und auch sich wahrscheinlich, oder viele von denen haben sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt. Und man wird versucht, also man im Vorbereitungsseminar wird es versucht, denen zu erklären, was genau Rassismus ist, also eine Rassismusdefinition, das umgekehrte Rassismus oder was die meisten von uns dann in den Einsatzländern erfahren, dass wir vielleicht als diskriminierend empfinden, dass es eigentlich kein Rassismus ist, dass, also Es sind schon 10 intensive Vorbereitungstage, in denen vieles besprochen wird, die kulturelle Brille, wie man alles sieht, wie man fair berichtet, das wird alles in den Vorbereitungsseminar erklärt. Dann gibt es auch ein Zwischenseminar, in dem man die 6 Monate oder in der Regel 6 Monate, die man schon dort verbracht hat, kritisch reflektiert, was man besser machen kann. Genau, und dann das allerletzte ist das Nacharbeitungsseminar. Da wird man auch ja, sehr kritisch über die Freiwilligendienste reflektiert und den eigenen Freiwilligendienst. Also ja, das ist alles ein Prozess und ich glaube, die Menschen sind sich nach dem Freiwilligendienst viel sensibler in diesem Thema als vor dem Freiwilligendienst.
Du hast jetzt schon Rassismus angesprochen und bist da so ein bisschen ins Detail gegangen und hast aber auch gesagt, dass es wichtig ist, das alles auch irgendwie kritisch aufzuarbeiten, sage ich mal. Was glaubt ihr denn, welche Rolle spielen denn Freiwilligendienste darin, auch postkoloniale Vorurteile oder Strukturen abzubauen? Oder würdet ihr vielleicht sogar sagen, sie bewirken genau das Gegenteil und verstärken teilweise sogar solche Strukturen?
Ja, nur ganz kurz, es ist schwierig, da glaube ich, eine komplette Einschätzung zu geben, die irgendwie nah an der Wahrheit ist. Ich denke schon, dass das weltweit hilft, postkoloniale Strukturen mit abzubauen, aber es birgt natürlich immer Gefahren. Und es ist auch regional total unterschiedlich. Ich zum Beispiel, wie gesagt, war in Chile und Carlotta war in Afrika und andere gehen in asiatische Länder. Und dort sind natürlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht oder werden unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Deswegen würde ich mich nicht trauen, da eine komplette Einschätzung zu geben. Ich denke aber schon, dass wenn man mit einer guten Vorbereitung in seinen Dienst geht, dass man dann sehr, sehr viel dazu beitragen kann, Vorteile abzubauen, auch gegenüber Deutschen, die immer noch in den Ländern dort herrschen. Bei mir zum Beispiel, wenn ich nur ein Beispiel sagen kann, die Zeit des Nationalsozialismus ist dort immer noch sehr, oder ist dort die bekannteste Zeit, ne? Also Deutschland wird ja immer quasi mit dem Dritten Reich irgendwie assoziiert. Und man bekommt halt schon Kommentare manchmal von wegen Nazi oder Ähnlichem oder sowas. Und dass dort halt wichtig ist, einfach nur zu zeigen, quasi, dass nicht jeder so ist oder dass es vorbei ist. Es gibt ja auch dieses super, super blöde, diese super blöde Vorstellung, dass Hitler noch leben würde, manchmal, und dass einfach solche Sachen einfach ein bisschen aufgeklärt werden und ein bisschen erklärt werden, dass das nicht mehr ist. Aber natürlich birgt so ein Dienst auch immer irgendwo Gefahren. Das möchte ich gar nicht absprechen. Dass es zu einer Verstärkung kommt von kolonialen Strukturen, gerade wenn Weiße quasi hingehen als Helfer oder so.
Ja, aber eigentlich, deshalb finde ich, oder was ich ganz gut an Velvets finde und der Grund auch, weshalb ich mich freue, dass ich mit Velvets meinen Freiwilligendienst gemacht habe und nicht mit einem anderes Programm, ist, weil das wird wirklich in den Vorbereitungsseminaren, in den Nacharbeitungsseminaren dran gehackt. Natürlich sehen das nicht alle ein. Also es gibt auch Menschen, die den Freiwilligendienst machen und wenn sie zurückkommen, sehen sie das nicht ein und denken, nee, ich habe den Afrikanern geholfen. Es gibt ein kleines Prozentteil von den Freiwilligen, die das immer noch so sehen. Aber ich glaube, dass wir im Weltwärtsprogramm schon darüber sensibilisiert werden und auch die Tatsache, dass es auch ein reziprokes Programm ist, also dass auch Menschen aus dem globalen Süden nach Deutschland kommen. Natürlich ist das nicht proportional. Also es sind, glaube ich, dreimal mehr Deutsche, die in den globalen Süden fliegen, als Leute aus dem globalen Süden nach Deutschland kommen. Aber das wird sich ausbauen. Also da spielen auch andere Hürden strukturelle Hürden einen Teil, eine Rolle, die daran hindern, das reziprok zu, oder 100% reziprok zu machen. Und wie Max schon gesagt hat, ich finde es auch wichtig, dass diese, vor allem ist das Weltwärtsprogramm, glaube ich, gut, weil es diese Stereotypen abbaut. Also genauso wie die Stereotypen, die Deutsche über, ich sage jetzt in meinem Fall, Afrika oder Tansania haben, als die Leute in Tansania über Deutsche haben. Und so baut man halt Stereotypen ab. Natürlich ist nicht immer 100% der Fall. Dann gibt es auch Menschen, die nichts in den Vorbereitungsseminar mitbekommen haben und dahin gehen und immer noch seine kulturelle Brille nicht absetzen und alles aus seiner Perspektive sehen und nicht sehen. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Also von den Menschen, die ich kenne, die weltweit mitgemacht haben und die ganzen Menschen, die sich danach im Pfiff einsetzen, um sich kritisch den Freiwilligendienst hinterfragen, würde ich sagen, dass das schon einen Impact macht, was halt Stereotypen angeht und kulturelle Brille und so.
Okay, danke für eure Einschätzung und auch das Teilen eurer persönlichen Erfahrungen. Das ist wirklich richtig interessant, was ihr da so zu erzählen habt. Und das ist ja auch ein wirklich spezielles Thema mit ganz unterschiedlichen Facetten, auch je nach geografischer Lage der Länder. Jetzt vielleicht zum allgegenwärtigen Thema. Corona begleitet uns in Deutschland jetzt ziemlich genau ein Jahr. Und auch in vielen anderen Ländern der Welt hat die Verbreitung des Virus im März 2020 ein erkennbares und schwerwiegendes Ausmaß angenommen. Wisst ihr, ob Auswirkungen davon zu spüren sind, dass in diesem Pandemiejahr so gut wie keine Freiwillige vom globalen Norden in den globalen Süden ausreisen konnten? Weil es wurde ja jetzt auch die aktuelle Ausreise der Weltwärtsfreiwilligen des aktuellen Jahrgangs 2020-2021 Anfang des Jahres endgültig abgesagt. Und auch letztes Jahr konnten ja keine ausreisen oder mussten frühzeitig abbrechen.
Ja, definitiv. Also um es kurz zu erklären, zu erläutern. Weltwärts ist ja ein Partnerprogramm und ein Gemeinschaftsprogramm. Und über die Jahre wurden enge Partnerstrukturen mit Organisationen und Menschen in Ländern des globalen Südens halt aufgebaut. Und diese sind natürlich, also die hängen natürlich daran, dass weltweit Freiwillige kommen. Und das ist natürlich klar, wenn das nicht passiert, dann geraten die auch in große finanzielle Not. Das ist klar. Das haben wir auch mitbekommen, dass als das Programm ausgesetzt wurde zunächst, dass es dann zu einer großen Diskussion kam hier, wie geht man damit um, wie können wir diese Strukturen weiterhalten, weil diese Strukturen sind natürlich unfassbar kostbar für das Programm an sich, weil die müssten, wenn die jetzt eingestampft werden, am Ende nur wieder mühsam aufgebaut werden. Deswegen, da gab es schon große Einschnitte und große Sorgen. Was wir aber, glaube ich, sagen können, ist, dass sich weltweit dessen bewusst ist, beziehungsweise das BMZ, und auch vieles daran gesetzt hat, dass diese Strukturen weiterhalten werden. Also ne, vor allem mit finanzieller Unterstützung. Das ist natürlich der wichtigste Punkt, dass dann, wenn diese Lage hoffentlich bald vorbei ist, dass dann auch wieder die Weltweitsfreiwilligendienste reibungslos ablaufen können. Weil es wäre natürlich fatal, wenn die ganzen aufgebauten Strukturen irgendwie zusammenbrechen und dann nicht mehr weitergehen, funktionieren können.
Und die Ausreisen für 2020/21 wurden nicht abgesagt. Also es gibt Länder wie zum Beispiel Südafrika, bei denen es schon abgesagt wurde aufgrund der Corona-Situation, aber es durften zum Beispiel im Dezember sind ein paar Freiwillige nach Vietnam ausgereist. Also die überprüfen immer, auf jeden Fall setzt sich das BMZ mit das Auswärtigen Amt und das Bundesministerium für Senioren, Familien, Frauen, ich glaube, das war nicht die Reihenfolge, aber auf jeden Fall mit diesem Ministerium, diese drei Ministerien setzen sich zusammen und versuchen, weil ja das andere Ministerium hat ja auch die internationale Freiwilligendienste, und schauen sich, in welche Länder es sicher ist zu entsenden und an welche nicht. Und ja, deshalb wurden, also es werden da sehr viel weniger Freiwillige entsandt, auch Incoming-Freiwillige wurden dieses Jahr, glaube ich, sehr wenig nach Deutschland geschickt, aber zum Beispiel die Incoming-Freiwilligen, die hier waren, durften seinen Freiwilligendienst verlängern, wenn sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht zurück fahren oder fliegen konnten oder wollten, dürften sie länger hier bleiben. Also es ist eine sehr doofe Situation für alle und ich glaube, das Ministerium ist sich auch davon bewusst und wie Max schon gesagt hat, es wird versucht, ein bisschen den Impact zu mildern, vor allem in den Partnerländern, in den Strukturen, wie ich schon vorher gesagt habe. Es hängen auch Arbeitsplätze davon. Deshalb versucht man als allerersten diese Arbeitsplätze zu sichern und die Strukturen erhalten zu lassen.
Jetzt hoffen wir alle, dass Corona so schnell wie möglich vorbei ist und wir alle wieder so zu unserer Normalität irgendwie zurückgehen können. Wenn ihr jetzt einen Ausblick in die Zukunft geben könnt oder könntet, was sind denn so eure Ziele oder Wünsche für Weltwärts und eure Arbeit bei FIF so für die nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahre?
Große Frage, schwierige Frage. Also ich fange mal an mit Weltwärts. Persönlich würde ich natürlich wünschen, dass das Programm weitergeht. Erstaunlicherweise gibt es einen Rückgang der freiwilligen Zahlen. Ist nicht signifikant, aber schon ein bisschen und das Ministerium ist sich dessen auch bewusst. Von daher wünsche ich mir halt, dass das Programm größer wird natürlich, dass bekannter wird. Das würde ich mir wünschen, weil ich, wie ich schon erwähnt, ein sehr großer Fan davon bin und glaube, dass es sehr viele Vorteile bietet den Menschen, die es machen. Sowohl Süd-Nord-Freiwilligen als auch Nord-Südlern. Für die PFIF kann ich, denke ich, sagen, dass wir ähnlich wie diese Ziele auch haben, dass wir weiterarbeiten wollen, dass wir das Programm mitgestalten möchten, dass wir unsere Interessen und Ideen einbringen, aber eben, dass wir auch selbst persönlich größer werden. Also wir hatten es noch gar nicht erzählt, die WeltwärtsvertreterInnen, so wie Carlotta zum Beispiel, die beim PSA sitzen, das sind immer zwei VertreterInnen mit einem StellvertreterIn und diese werden gewählt von den ehemaligen Freiwilligen, alle jedes Jahr. Und da hoffen wir uns persönlich natürlich, dass wir da eine größere Wahlbeteiligung kommen, dass wir größeren Zugang bekommen, dass wir mehr ehemalige Freiwillige erreichen, dass wir bessere Bildungsarbeit machen können, uns größer aufstellen können. All diese Sachen möchten wir natürlich besser und größer machen.
Und wir möchten uns natürlich auch diverser und inklusiver stellen, dass wir sind uns auch bewusst, dass Pfiff jetzt nicht komplett barrierefrei zum Beispiel ist und wir arbeiten auch daran, dass es wird, dass wir auch mehr Süd-Nordler on board bekommen und dass jeder, der einen Weltwärtsdienst gemacht hat und sich Lust hat, sich zu engagieren, das bei uns machen kann, was auch geht. Also wenn jemand Lust hat, bei PFIF mitzumachen, einfach bei uns eine E-Mail schreiben und wir treffen uns immer regelmäßig, also es ist eigentlich schon ganz offen gestellt.
Und vielleicht jetzt zum Abschluss, aus diesen Zielen und Wünschen, gibt es daraus vielleicht auch konkrete Forderungen an die Gestaltung des Weltweitsprogramms oder auch sogar an das BMZ selbst, die sich daraus ableiten lassen?
Also ich denke, die Forderungen, die wir haben, natürlich diverser, inklusivere Freiwilligendienste und ja, diese 100% Reziprozität, dass mehr Südnordler nach Deutschland kommen, dass es einfacher wird, Visa zu vergeben und so. Das sind Sachen, an die wir, also jetzt aus PSA-Sicht, an die wir alle zusammenarbeiten. Also es ist, wir möchten natürlich, dass es so schnell wie möglich geht und es gibt natürlich von staatlicher Seite auch andere Punkte, zum Beispiel, dass das vom Bundesfinanzministerium das alles bewilligt werden muss. Wir machen viel Inklusionsarbeit. Wir wünschen uns natürlich, dass es mehr wäre. Aber ich würde das nicht als Forderung an das BMZ darstellen, weil wir arbeiten eigentlich zusammen dabei. Also das Programmsteuerung Ausschuss von Weltwärts ist ein Konsensgremium. Das heißt, dass wir alle quasi gemeinsam die Entscheidungen treffen müssen. Deshalb sehen wir uns nicht, glaube ich, als konfrontativ gegen das Programm, sondern dass wir alle das Programm gestalten. Und wir arbeiten sehr hart daran, dass wir die postkolonialen Machtstrukturen entgegenwirken und dass wir inklusiver und diverser werden.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank an Carlotta und vielen Dank an Max von FIF, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute mit uns über Freiwilligendienste zu sprechen und dass ihr das Thema für uns in einen auch größeren Zusammenhang eingebaut habt und auch hier und da auch kritisch beleuchtet habt. Wenn ihr, die uns gerade zuhört, euch für Freiwilligendienste generell interessiert oder vielleicht selbst schon mal einen gemacht habt und euch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollt, dann hat Carlotta ja eben auch schon gesagt, dass die Website von FIF bestimmt eine sehr interessante Anlaufstelle für euch ist. Und wir hatten heute nicht nur eine Carlotta zu Gast, sondern wie viele von euch vielleicht gar nicht wissen, sind Rebecca und ich ja nicht alleine für diesen Podcast zuständig. Deswegen wollen wir uns an dieser Stelle auch mal bei unserer Carlotta bedanken für ihre tolle Unterstützung bei der Konzeption und das Schneiden der Folgen. Und vielen Dank auch an Clara, die bei Masifunde die Schnittstelle zwischen Podcast und Social Media Team ist und die dafür sorgt, dass die Masifunde Instagram-Seite immer up to date ist mit den Themen und Veröffentlichungen unserer Folgen. Also schaut auch gerne mal bei uns auf Instagram vorbei. Und danke allen wieder fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr Feedback oder Fragen für uns habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Mail schreibt an podcast@masifunde.de und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.
Ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung.